Heute Abend habe ich mir eine etwas schwierige Aufgabe gesetzt. Ich möchte gerne mit Gottes Hilfe erklären, wie schrecklich und wie böse doch diese Welt ist. Und wie viel Mühe und Arbeit Gott doch hat, bis er nur einen einzigen Menschen aus dieser verkehrten und verdrehten Welt herausholt. Lasst mich dazu aus Galater Kapitel 1 die Verse 1 bis 5 lesen. Galater 1, Vers 1 bis 5. Das sei gleich als erstes gesagt. Ich, Paulus, bin Apostel, aber nicht, weil ich von Menschen berufen oder durch einen Menschen eingesetzt worden bin, sondern allein durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich grüße mit den Brüdern in meiner Umgebung die Gemeinden in Galatien. Ich wünsche allen Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Er hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben, damit er uns nach dem Willen Gottes aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit heraushole. Ihm sei Ehre durch alle Weltzeiten hindurch. Soweit Gottes Wort. Gar so schwer dürfte mir ja nun diese Aufgabe doch nicht fallen, wenn ich erklären soll, wie schrecklich und wie böse diese Welt in den Augen Gottes ist. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir das täglich aus den Zeitungen heraus lesen und aus dem Rundfunk heraus hören können, welche brutale und rücksichtslose Menschen heute an der Arbeit sind, die vor einem Mord nicht zurückschrecken, die sogar bereit sind, Menschenleben mit Füßen zu treten, die bereit sind, jede Rücksichtslosigkeit und Brutalität zu begehen. Und gar zu leicht stimmen auch wir Fromme und Gläubige dann mit ein, wenn es gilt, ein Urteil zu fällen. Ich bitte, das aber richtig zu verstehen. Ich unterstütze die Anarchisten nicht. Aber dass es so weit kommen konnte, dass sich Menschen so entwickeln konnten zu Bestien, ich möchte fast sagen zu Dämonen, daran dürfte vielleicht auch unser Staat, und das sind ja wir, nicht ganz unschuldig sein. Man kann beobachten in den letzten Jahrzehnten, dass die Menschheit mehr und mehr die Grundordnungen Gottes verlässt. Die Bibel, das Wort Gottes, die Gebote des Herrn werden mit Füßen getreten. Und was alles so in der Literatur geboten wurde, was auf der Leinwand so geboten wurde, was uns so im Fernsehen alles serviert wird, das ist nichts anderes als Teufelswerk. Das ist sehr hart, was ich hier sage. Aber was in die junge Generation hineinsuggeriert wird mit den Massenmedien, ist nichts anderes als ein Abgrundsgift. Ich kann mich noch gut daran erinnern, etwa 10, 15 Jahre zurück, wie sehr man da geredet hat, wie altmodisch die Bibel sei. Und die Theorie Darwins, die ist immer mehr im Vormarsch gewesen. Die Elite unter der Menschheit, die Gelehrten, unsere Intelligenz hat mit großer Genugtuung das ganz öffentlich und frei bekannt. Man braucht keinen Gott mehr. Ja, man hat den Menschen, der in die Sünde gefallen und verdorben ist, als Naturprodukt hingestellt. Heute sind wir dabei, das zu ernten, was vor Jahrzehnten gesät worden ist. Und ich scheue es mich nicht zu sagen, wir leben hier ja in einer freien Welt Und warum sollen wir das nicht tun? Und der Staat hat dazu noch sein Geld verdient. Und wir, liebe einfachen Leute, haben die Sache auch noch unterstützt, indem wir solche Literatur kaufen und auch noch ganz schön unsere Zeitungen finanzieren. Ohne dass wir es gewollt haben, haben wir an dieser ganzen Entwicklung mit beigetragen. Es ist also gar nicht mehr so abstrakt in unserer Zeit, wenn heute ein Bote Gottes es wagt, zu sagen und zu behaupten, diese Welt ist böse. Aber nicht nur die Anarchisten sind es, die uns dies lehren und zeigen. Nein, nein. Wenn wir die ganze Anarchistenszene wegdenken, dann ist es immer noch so, dass die Welt im Argen liegt. Einige markante Beispiele dafür. Ich hatte eine Evangelisation auf der Schwäbischen Alb und am zweiten Abend wohl kam ein Mann auf mich zu, etwas erregt und sagte: Herr Wegner, ich würde Sie gar zu gerne mal in meine Wohnung einladen, denn ich hätte einige ganz gewichtige Fragen an Sie. Sag ich, ja, stellen Sie sie doch hier. Na, das möchte ich nicht, das geht vielleicht etwas länger. Ja, sage ich, dann gehe ich gleich mit Ihnen in Ihre Wohnung. Wir brauchen das gar nicht aufschieben. Ja, wenn Sie meinen, gut, sage ich, ich gehe mit. Als ich dann mit ihm alleine war, das heißt, seine Frau war auch noch da, dann sagte Herr Wegner, ich habe eine Frage. Ihre Ausführungen in den beiden Abenden, ich muss schon sagen, die haben mir etwas zu sagen gehabt. Aber da ist irgendetwas in mir da drin, mit dem werde ich einfach nicht fertig. Da ist eine bohrende Frage. Ich habe sie sogar an unseren Pastor schon gestellt, aber seine Antwort ist nicht befriedigend ausgefallen. Da sage ich, dann schießen Sie mal los. Ich war im Krieg und habe so viel Leid, so viel Rücksichtslosigkeit, so viel Brutalität gesehen. Ich habe gesehen, wie man den Kindern die Eltern weggerissen hat. Ich habe mehrfach erlebt, wie schwache, wehrlose Frauen überfallen worden sind. Ich habe gesehen, wie ganze Dörfer niedergemäht worden sind. Ich war bei Massenexekutionen dabei, wie man sie ihre eigenen Massengräber ausschaufen ließ und wie man sie mit den Maschinengewehren niedergemäht hat. Wissen Sie, wenn man das solches sieht, da geht's einfach nicht anders. Da kommt einfach die Frage, was hat denn dieses Leben für einen Sinn? Kann es da einen Gott geben? Und wenn es einen Gott geben sollte, warum lässt er dieses Schreckliche alles zu? Aha, da hatte ich sie wieder, die Frage. Wie oft ist mir die schon gestellt worden? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er so etwas zu? Ich konnte ihm eine zufriedenstellende Antwort geben. Ich habe ihm erklärt und habe ihm gesagt, lesen Sie die Bibel? Eigentlich nicht. Sag ich, dann können Sie das auch nicht verstehen und begreifen. Dann haben Sie auf Ihre Frage auch gar keine Antwort. Wenn Sie die Bibel lesen würden, dann würden Sie feststellen, dass Gott dieses Morden und diese Ungerechtigkeit ja gar nicht möchte, dass er das ganz streng verboten hat. Gott möchte nicht einmal, dass wir unserem Nächsten das geringste Leid antun. Er möchte nicht nur, dass wir ihn nicht morden, sondern er möchte, dass wir sogar nicht einmal böse über ihn reden. Sehen Sie, so ist Gott. Aber der Mensch hört nicht auf ihn. Er gibt nichts auf seine Gebote. Und deshalb ist diese Ungerechtigkeit und dieses Leid da. Aber jetzt noch mal etwas anderes. Ich bin in Ihrer Wohnung und es steht mir nicht zu, Sie zu kränken und Sie zu verletzen. Aber ich muss Ihnen doch jetzt wehtun. Ich frage Sie ganz persönlich, haben Sie schon einem anderen Leid, einem anderen Menschen ein Leid zugefügt? Da sinkt er das Antlitz und schaut zu Boden. Sag ich, sehen Sie, wir müssen alle bei uns selber anfangen. Also nicht nur wir Gläubige behaupten, dass die Welt böse ist, die Welt und ihre Kinder selber behaupten und sagen, wie schrecklich es hier auf dieser Welt ist. Die zweite Begebenheit. Ich war viele Jahre in der Firma, in der ich tätig war, Abteilungsleiter. Es ist wahr, ich habe eine gute Stellung gehabt. Ich habe gut verdient und war auch, was meine Vorgesetzten betrifft, ein gern geduldeter Mann, obwohl ich mit dem Zeugnis von Jesus nicht zurückgehalten habe, selbst dem Chef gegenüber nicht. Und da war eine Zeit lang ein junger Mann, der wurde von allen bewundert. Er war ein Schlagersänger. Der konnte morgens, schon früh morgens, konnte er in die Firma reingehen, so mit Schwung und mit erhobenen Händen und schmetterte so einen Schlager und dem anderen hernieder. Manch ein Mädchenauge hat diesen hübschen, singenden jungen Peter angehimmelt. Er war irgendwie, verstand er es, den anderen gegenüber zu imponieren. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich ihn mal einige Augenblicke allein hatte und er wieder anfing, da einen Schlager da vor mir zu singen. Da habe ich ihn an der Krawatte gepackt und habe ihm mal gesagt, du Peter, eine so schöne Stimme wie du habe ich leider nicht, aber ich kenne auch einige schöne Lieder. Und weil ich mich nun mal nicht blamieren möchte vor dir, will ich sie nicht singen, aber einen Vers, den möchte ich dir jetzt mal hersagen. Und ich bitte dich doch, pass einmal gut auf, ob er dir nicht etwas zu sagen hat. Na, sagt er, sag's mal. Sag ich, das Lied, das mir jetzt so vor Augen steht, das lautet: So mancher, der am Tage lacht, weint verborgen in der Nacht, weil die Welt nicht sehen soll, wie das Herz so kummervoll. Weißt du, was der Peter da drauf gesagt hat? Gar nichts. Aber dafür liefen ihm die Tränen die Wangen herunter. Mit diesem kleinen Liedvers hatte ich sein Innerstes getroffen. Dieser Liedvers traf bei ihm ins Schwarze, so schön er auch nach außen hin gesungen hat, so leid und kummervoll und voller Probleme war sein Herz. Einige Minuten später schüttete er mir sein Herz aus. Ich kann nur sagen, ein Blümlein auf dem Schutthaufen aufgewachsen, eine zerrittete Ehe, keine Nestwärme gehabt als Kind. Die Sünde hatte diese Familie schon frühzeitig zerschlagen. Und was er da gesehen hat in der eigenen Familie, das war schrecklich. Ich hätte ihn vielleicht gar nicht verstanden, wenn ich nicht etwas Ähnliches erlebt hätte. Sein Vater war ein Säufer und hat sich buchstäblich tot gesoffen. 2 Wochen nach seinem Tod hatte Peter mindestens 2-mal in der Woche einen schrecklichen Traum. Das klingt jetzt merkwürdig. Aber wenn wir Psychologen da haben, die Umgang haben mit der menschlichen Psyche, der wird gut verstehen, was ich hier sage. Der die Problematik der menschlichen Psyche kennt, der wird sagen, jawohl, so etwas gibt's. Und vielleicht sitzt sogar hier manch einer in unserer Mitte, der das genau begreift und versteht, was ich nun sage. Ich habe es ja erlebt, er hat es mir ja gesagt, jenes Kind des Unglaubens. Er sagt, Heinrich, 2-mal in der Woche werde ich im Traum von einem Schwein verfolgt, das mir nachgeht. Das wäre noch gar nicht so schlimm, wenn ich im Traum nicht immer wieder aus dem Schwein die Stimme meines Vaters herausschreien hören würde. Du kannst darüber denken, was du willst. Aber solche Erscheinungsbilder, ich nenne das psychische Erscheinungsbilder, gibt's gerade genug. Denk bloß nicht, dass die Rücksichtslosigkeit, die Brutalität, jede Härte im Umgang mit den anderen Menschen gibt einen Eindruck auf unsere Umgebung. Wie ist meine Kindesseele gedrückt und gequält worden durch schreckliche, scheußliche Bilder, und manch einer trägt einen Schaden davon für sein ganzes Leben. Diese böse, gegenwärtige Weltzeit. Das dritte Beispiel. Ich erzähle deshalb Beispiele, damit ihr nicht denkt, ich entwickle hier eine fromme Theorie, die überhaupt nicht praxisbezogen sei. Nein, ich möchte meine Theorie aus dem Leben heraus entwickeln. Ich halte nicht viel von den Leuten, die von der Universität heruntersteigen und dann im praktischen Leben so hilflos sind, eine Theorie entwickeln, die weit über die Köpfe der Zuhörer hinweggeht. Nein, ich möchte die Theorien, die ich entwickle, dass sie aus dem praktischen Leben herauskommen. Und meine Zuhörer, die sollen fühlen und merken, dass ich versuche, die Wahrheit der Praxis, der rauen Praxis gegenüberzustellen. Ich fahre nachts um 1 Uhr nach Hause, und als ich so auf dem Nachhauseweg bin, da meinte ich doch, an der rechten Seite des Straßengrabens eine Bewegung gesehen zu haben. Ich drücke auf die Bremse und da sehe ich da vorne im Licht meines Scheinwerfers, da muss doch ein Mensch liegen. Ich steige aus, jetzt ist es ein Junge. Jetzt saß der da drin oder halb lager am Ufer und weint. Ein 17-jähriger Junge, wie sich's nachher herausstellt. Sag ich, was ist denn los mit dir? Er erzählt mir die ganze Geschichte. Auch hier eine zerrüttete Familie. Auch hier hat die Sünde gewütet. Oder dürfen wir Prediger und Evangelisten nicht über die Sünde reden? Sollen wir beide Augen zudrücken? Sollen wir sagen, die Welt ist gut? Soll ich sagen, lieber Zuhörer, bei dir daheim ist alles in Ordnung? Soll ich sagen, bei dir in deinem Inneren, da stimmt alles? Nein, dann bin ich ein großer Feigling. Wehe mir, wenn ich nicht wage, die Sünde beim Namen zu nennen. Wehe, wenn ich mich scheue vor irgendeinem Menschen. Wehe, wenn ich zu feige bin, auf die Seite meines Gottes zu stehen. Dann lade ich ein schreckliches Gericht auf mich. Denn wem viel gegeben ist, was ist mit dem? Von dem wird viel gefordert werden. Zerrüttete Ehe, Streit und Krach in der Familie. Der Mann ist ein Trinker, die Frau ist nervlich etwas schwach. Und da passiert's, der Mann gerät im Rausch in eine Schlägerei und wird krankenhausreif geschlagen. Und als er aus dem Krankenhaus herauskommt, stellt sich's heraus, dass er seinen Verstand nie wieder wird richtig gebrauchen können. Er kommt in die Irrenanstalt. Die ganze Arbeit, die ganze Verantwortung über die 5 Kinder liegt nun auf dieser Frau mit den schwachen Nerven. Und sie hat schwierige Kinder. Sie verliert die Nerven. Und so hat sie den Jungen rausgefeuert, hat gesagt, komm nicht mehr, und schlug ihn. Und so lag er im Straßengraben. Und derselbe Junge ist in der Schule mit 11 Jahren zur Homosexualität verführt worden. Schaut, das ist das Leben. Das sind die Schattenseiten des Lebens. Er ist okkultisch, die ganze Familie okkultisch so belastet, dass sie Stimmen hören und dass es Geistererscheinungen gibt. Ich will das alles gar nicht so deutlich schildern. Vielleicht nur eine einzige Passage heraus. Wo ich mit ihm betete, wo er mal so schrecklich unten war. Und da geriet er auch noch mit Rauschgift zusammen. Da bete ich mit ihm und noch ein Bruder in meinem Auto. Und er sitzt auf dem Rücksitz. Und erlebe ich etwas, das habe ich fast Hemmungen weiterzusagen und weiter zu erklären. Da kommt eine Macht über den Jungen, wie es in der Bibel geschrieben steht. Soll mir doch keiner behaupten, das gäbe es nicht mehr. Mögen mir ungläubige Psychologen und Psychotherapeuten erklären, solche Probleme, wie sie wollen, ich lehre das so, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ein böser Geist kam über ihn. Du, der wurde gerüttelt und geschüttelt und als ich gebot, im Namen Jesu dieser Macht zu weichen, da wurde sein Kopf einmal an die rechte Scheibe geschlagen und einmal an die linke, dass ich dachte, entweder geht die Scheibe kaputt oder dem sein Kopf. Und ich merkte, hier entbrannt ein Kampf, hier ist eine Seele, die in den Klauen des Teufels ist. Oh, wie nötig ist die Vollmacht der Boten Jesu Christi, im Namen des Herrn solchen Mächten zu widerstehen. Und was sagt die Bibel? Die Sünde ist der Leute Verderben. Was hat die Sünde über die Menschheit gebracht? Ich sage nur, Realitäten sind das, Wirklichkeiten sind das. Das, was dann folgte, das war so grausam, dass es mir kalt den Rücken hinunterlief. Als dieser Dämon angegriffen wurde im kindlichen Glauben an Jesu Christi, da schrie dieser Dämon aus dem Jungen heraus, weißt du was, zu seinem Herrn. Dieser Dämon betete, aber nicht zu Jesus Christus, sondern zum Satan. Weißt du, wie der betete? Luzifer, 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 hilf mir! So betete der Dämon, weil er den Platz räumen sollte. Ist es wahr, was die Bibel sagt? Wie las ich in dieser gegenwärtigen, argen Welt? Stimmt es, wie die Bibel lehrt? Schau mal gut in deine Umgebung hinein, wenn du ein Auge dafür hast, wenn du nicht nur ich bezogen bist, wenn sich deine Interessen nicht nur immer um dich selber drehen, dann wirst du bald merken und wirst du sehen, wie es in dieser Welt ausschaut. Es ist ernst, ihr Lieben. Die Welt, sie liegt in der Hand des Satans. Und es ist ein großes Wunder nötig. Es sind ungeheure Kräfte vom Himmel her nötig, bis ein Mensch aus den Klauen des Satans herauskommt. Noch einen letzten Fall. Ich will es ganz kurz machen. Ein Mädchen aus der Drogenszene findet Jesus. Sie merkt, sie lebt in der Hölle. Sie hat nicht nur Haschisch geraucht, sie hat auch gefixt. Wenn sie nichts mehr gehabt hat, um sich reinzuspritzen, dann hat sie sich selber etwas zusammengemischt. Sie ist schon zweimal ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil sie sich selber vergiftet hatte, nahe dem Tode. Und dann findet sie der Heiland. Sie bekommt ein ungeheures Verlangen, herauszukommen aus der Hölle. Herauszukommen aus der Hölle. Und Gott ist gnädig. Durch viel Gebet und Fürbitte bekehrt sich dieses Mädel, wird frei und vom Geiste Jesu berührt. Ist ein Wunder, aber so schnell gibt der Teufel nicht auf. Dem Herrn Jesus hat das gefallen. Uns hat es auch gefallen, was mit ihr passiert war. Aber ihrem Verlobten hat das nicht gefallen, dass sie jetzt fromm geworden war. Und jetzt fing der an, verrückt zu spielen. Der ließ sich voll Alkohol laufen. Und da wurde der so aggressiv, dass er Schlägereien angefangen hat. Und dann wollte er sie umbringen. Und ihr Vater stürzt sich dazwischen. Und da geht er mit dem Messer auf ihren Vater los. Und das ist auch ein brutaler Mensch, der nimmt die Bierflasche und haut sie dem auf den Kopf, dass er bewusstlos wird. Und dann wird er zu der Polizei gebracht. Er wird aber wieder freigelassen, umkreist dann das Haus mit dem Messer, um sie umzubringen. Siehst du, das macht der Satan mit dem Menschen. Oh, wenn die Sünde einen Menschen hat, was macht sie mit der Krone der Schöpfung? Du, wenn ein Mensch in solche grausamen Tiefen hineingerät, dann ist das ein Schlag ins Angesicht Gottes, weil der Mensch eine hohe Bestimmung hat. Er soll das Bild des lebendigen Gottes tragen. Ich denke, das genügt, diese Beispiele, die ich jetzt hier angeführt habe. Kannst du es lieber Zuhörer der Bibel abnehmen, wenn sie lehrt und sagt, wie ich hier gelesen habe, von dieser gegenwärtigen argen Welt. Aber ich will es auch theoretisch noch ein ganz klein wenig untermalen. Ich denke da an die Versuchung Jesu Christi dort in der Wüste. Der Herr Jesus wurde praktisch nach allen drei Gebieten des Menschen versucht, nach Geist, Seele und Leib. Ich nehme nach Matthäus die zweite Versuchungsphase, als der Teufel ihn mit sich nahm auf einen sehr hohen Berg und sagte zu ihm, schau, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Und da behauptet der Teufel etwas, passt mal gut auf. Denn mir ist es übergeben, behauptet der Teufel. Alle Reiche der Welt, sie gehören mir. Und ich gebe sie, wem ich will. Und da protestiert Jesus nicht dagegen, weil das tatsächlich so ist. Das heißt, wohl einmal die Erde und was darauf ist, gehört dem Herrn. Aber der genaue Sinn dieser Sache bedeutet, nicht die Welt gehört dem Satan, sondern diese Weltzeit. Kaufe die Zeit aus, denn es ist die Zeit des Bösen. Und wie sagt der Herr Jesus einmal in der Bibel? Es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Drei Begriffe möchte ich heute Abend herausstellen. Einen habe ich schon. Diese gegenwärtige böse Weltzeit. Jetzt, was ist Gottes Antwort zu dieser Sache? Wie sieht Gott die Sache? Wie begegnet Gott diesem Problem? Auf ganz eigenartige Weise. Gott hätte können 12.000 Legionen schicken. Der hätte mit dem Bösen aufräumen können. Aber das hat er nicht getan. Weißt du, wie Gott geantwortet hat auf dieses Böse, auf diese Gehässigkeit? Ich habe es in dem kurzen Abschnitt gelesen, der seinen einzigen Sohn hat dahin gegeben. Wie begegnet Gott dieser Welt? Wie begegnet Gott deiner Sünde, deinen Problemen? Er gibt Jesus. Und weißt du, wo er ihn hingegeben hat? Auch das möchte ich an einem Beispiel illustrieren. Ein Pastor schreibt in seinem Buch, er hätte einen Landschaftsfilm, praktisch einen Kulturfilm hätte er gesehen. Und dieser Kulturfilm trug den Titel Die grüne Hölle und handelte von Brasilien, von den Urwäldern Brasiliens. Wie dort das Leben ist, von den Tieren dort. Und da wurde auch gezeigt, wie dortige Bewohner ihre Herden weiden. Und in dem Film, da konnte man sehen, in diesem Kulturfilm, wie eine Eingeborenenschar, eine Büffelherde, versuchte von einem Platz, der abgeweidet war, über einen Fluss auf das andere Ufer hinüberzubringen. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen, man hätte bloß eine untiefe Stelle suchen brauchen und da die ganze Herde hinübertreiben. Wenn in diesem Fluss nicht diese so schrecklich beutegierigen Fische, die Piranhas, gewesen wären. Die Piranhas, das sind keine allzu großen Fische, die aber tausenderweise da wimmeln. Wenn irgendein Lebewesen, ein Tier, ein Mensch da hineingeht, wenn sie irgendwie Blut schmecken oder riechen, in ganz kurzer Zeit, in Sekunden, sind Tausende da und hängen sich an dieses Tier, an dieses Fleisch und ziehen es mit ihrem Gewicht in die Tiefe. Und in kurzer Zeit ist so ein Mensch oder so ein Tier, das in diesen Todesfluss, so möchte ich das mal nennen, hineingerät. Wie soll man jetzt diese Büffelherde ans andere Ufer bringen? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Da muss ein Opfertier gesucht werden. Und dieses Opfertier wird mit dem Messer angeritzt, dass es blutet. Und dann wird dieses Tier genommen und wird ins Wasser hineingeworfen. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit schwimmen sämtliche Piranhas, die vielleicht einen Kilometer oder 2 Kilometer weit entfernt sind, schwimmen heran und alles stürzt sich auf diesen Büffel. Und vielleicht in 10 Minuten haben sie das ganze Fleisch von den Knochen abgenagt. Und in dieser Gnadenfrist, so möchte ich das einmal nennen, muss die Herde hinübergebracht werden ans andere Ufer. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, dass Gott den Herrn Jesus dahin gegeben hat. Er wurde in den Todesstrom hineingestellt. Und als Jesus auf Erden war, da hat sich der Hass der gesamten Menschheit, der Neid, die Lieblosigkeit, alles hat sich auf ihn konzentriert. Aber weißt du, warum er sterben musste? Warum er in den Todesstrom hinein ist? Damit du und ich durch den Todesstrom, durch den gewaltigen Machtbereich des zweiten Todes hinüber können ans andere Ufer. Wenn ein Mensch, wenn ein Seelengeist diesen Leib verlässt, ihr Lieben, dann befindet sich dieser Seelengeist immer noch im Machtbereich der Finsternis. Denn was wird uns gesagt in Epheser 6? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut allein zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen, mit den bösen Geistern in diesem Luftbereich. Deshalb war Lazarus getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Jesus ist in den Riss getreten. Lob und Dank, wer die Gnadenzeit ausnützt, der kommt hinüber ans andere Ufer. Lob und Dank. Jetzt möchte ich dich mal fragen, willst du in dieser bösen Welt bleiben oder willst du von der Liebe Gottes dich herausziehen lassen ans andere Ufer hinüber? Schaut, das sind die beiden ersten Begriffe. Gegenwärtige böse Welt und zweitens die Antwort Gottes auf diese böse Welt. Er hat in Liebe seinen einzigen Sohn dahingegeben. Ich möchte zur dritten Wahrheit übergehen. Auch das wird mit einem einzigen Wort ausgedrückt. Ich lese den Vers noch einmal. Er hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben, damit er uns nach dem Willen Gottes aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit heraushole. Warum ist der Herr Jesus in den Todesriss hineingetreten? Warum ist der Herr Jesus das Opferlamm geworden? Warum hat der Herr Jesus den ganzen Fluch auf sich genommen? Damit er dich und mich aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit heraushole. Das ist der Plan und die Absicht des lebendigen Gottes, dass wir nicht in dieser bösen Welt sein sollen, sondern herausgeholt werden können. Auch dazu noch abschließend eine Illustration. Unvergesslich bleiben mir die Tage nach Weihnachten im Jahre 1947. Da habe ich in Württemberg in einem kleinen Dorf gewohnt, und zwar am tiefst gelegensten Haus des Ortes. Und da floss jenes kleine Flüsschen, die Enz genannt, vorbei. Die Enz ist ein kleiner Fluss, ist unbedeutend, vielleicht in der Bundesrepublik gar nicht so sehr bekannt. Aber bei der Schneeschmelze, da kann dieser kleine Fluss ungeheure Wassermassen mitbringen, und zwar vom Schwarzwald herunter. Und nun gab es seit 2 Tagen Föhn, so kurz nach der Weihnachtszeit. Und ich war damals eben gerade noch so in der Welt draußen. Einige Tage später bin ich dann zu Jesus gerufen worden. Da bleibt es mir unvergesslich, als ich da vom Kino nach Hause ging, da sah ich, wie der Fluss über den Ufer tritt.
Aber ich habe das nicht zur Notiz genommen, das ist schon öfter geschehen. Ich habe mich dann ins Bett gelegt und am nächsten Morgen, vielleicht so um 4:30, da klopft jemand an die Fensterläden. Aufstehen da drin, raus aus dem Bett, das Hochwasser ist hier. Wir denken, das ist Nachtruhestörung, wer will uns das so ärgern? Wir schlafen weiter. 10 Minuten später, da klopft es wieder. Aufstehen da drin, das Hochwasser ist hier. Jetzt denkt mein Vater, ich muss ich doch mal aufstehen. Er steht auf und steht sofort mit den Füßen im Wasser. Wir hatten geschlafen und das Hochwasser war gekommen. Weißt du, die Menschen, die in der Sünde schlafen, die werden mal ein schreckliches Erwachen haben. Wenn die Endgerichte kommen werden, wenn die Wasserflut der Endzeit, die großen Trübsale kommen werden, könnt ihr euch denken, wie es jetzt zuging? Na, was meint ihr wohl, was hat man erst in Sicherheit gebracht in so einem Fall? Das liebe Geld und die Wertpapiere, die wurden hervorgeholt aus ihren Verstecken und schnell in den ersten Stock gebracht. Und man konnte geradezu sehen, wie das Wasser immer mehr in die Höhe stieg. Und dann hat man alle Wertgegenstände, Kleider und Lebensmittel, alles, was uns lieb und wert war, das hat man schnell in den oberen Stock gebracht. Ich erinnere mich noch gut, wie mein Vater gesagt hat, so, jetzt ist das meiste in Sicherheit, wir stehen schon bis zu den Knien, in den Wasser, schon über die Knie, jetzt bitte geht ihr raus und ich bleibe noch da und versuche noch einige Möbel hochzuschaffen. Meine Mutter und meine Schwester, die sind gleich dann schon bis an die Hüften durchs Wasser watend zu den höher gelegenen Häusern gegangen. Da schaute mich mein Vater an, und was ist mit dir? Willst du mit der Mutter oder willst du mir helfen? Wenn du Angst hast, dann geh mit der Mutter. Na, als 17-jähriger Junge, da möchte man sich doch keine Blöße geben. Ich habe keine Angst, habe ich gesagt, Vater. Also gut, dann bleibst bei mir und dann hilfst du. Da haben wir noch einige Möbel hochgeschafft. Aber das Wasser stieg immer höher. Zum Schluss war es dann so weit, dass es etwa 15 cm unter der Decke kam. Und diese Stunden da von dem Hochwasser umgebenen Hause, die werde ich nie in meinem ganzen Leben vergessen. Du, das sind Eindrücke, die vergisst man nicht so leicht. Da war doch vor dem Haus vielleicht so 20 Meter so eine Fabriksmauer mit einem Drahtzaun da oben da drauf. Die Mauer, die war schon bereits unter Wasser und das Hochwasser, das brachte da allerlei Gegenstände mit. Baumstämme, Holz, geschnittenes Holz, Kleintierställe, Tierkadaver, alles wurde da so herangeschwemmt. Und solange der Zaun da stand, wurde das alles aufgehalten. Aber da schwamm immer mehr von diesem Zeug heran und dann wurde durch die Strömung der Druck einfach zu groß und auf einmal hören wir es poltern und krachen und die Mauer wurde umgerissen. Und jetzt kam die volle Strömung auf unser Haus zu. Wenn ich dann am Fenster so herausgeschaut habe, wie die Strömung auf das Haus so zukam, da wurde es mir ganz unheimlich. Und die Mauern, das vibrierte alles so von der Strömung. Und wenn dann so ein Balken oder so ein Baum da herangeschwemmt wurde und die Mauern jedes Mal erschütterten, dann bin ich erschrocken. Noch eine Oma hatten wir. Eigentlich war es meine Uroma. Die hatte gesagt, ich gehe nicht durch das Wasser da zu den Nachbarsleuten. Das Hochwasser wird schon wieder zurückgehen. Ich bleibe im Hause. Es war ihr zu unbequem, durch die noch nicht so tiefe Strömung hindurch zu warten. Und sie hatte gehofft, es würde schon gut vorübergehen. Aber das wurde sehr, sehr kritisch, kann ich dir sagen. Und dann hören wir ein Gepolter auf der anderen Seite, nicht auf der Seite, wo die Strömung kam. Und da gehen wir ans Fenster, jetzt sehen wir einen Mann, wir nannten ihn den Gemeindefischer, der hatte so einen Kahn da auf dem Fluss und sagt, na, was ist denn mit euch da drin? Ihr seid aber auf einer sehr gefährlichen Position. Ich bin mit dem Kahn hier, wollt ihr nicht rauskommen? Na, wir bleiben noch da. Na, wenn das nur mal gut geht. Auf Wiedersehen. Es war eine Gelegenheit, wo wir hätten aus dieser schwierigen Situation heraus können. Wir haben sie nicht genützt. Und als das Wasser immer noch stieg, da kam er nach einer halben Stunde oder Stunde wieder und sagt, was ist denn mit euch los? Jetzt wird's für mich schon zu riskant. Ich bin das letzte Mal jetzt hier. Überlegt euch bitte sofort, ob ihr mit mir und dem Kahn in Sicherheit gebracht werden sollt, wollt, oder ich kann keine Verantwortung mehr für euch übernehmen. Jetzt wurde das ernst. Der Hausherr, mein Vater und ich, wir haben uns angeschaut. Und mittlerweile war die Angst bei der Oma auch schon ziemlich gestiegen, denn wenn das so vibriert und brummt im ganzen Hause, da war es ja nicht ganz wohl. Und ich habe mich zwar etwas starr gestellt, aber ich muss euch schon sagen, so ganz wohl habe ich mich in meiner Haut auch nicht gefühlt. Mein Vater schaut mich an, ich habe bloß so gemacht. Ja, ja, wir gehen. Jetzt war es aber gar nicht so einfach, da herauszukommen. Du, aus dieser bösen, gegenwärtigen, argen Welt ist nicht so leicht herauszukommen. Könnt ihr euch noch erinnern, was ich am Anfang gesagt hatte? Ich hatte gesagt, wie böse und schrecklich diese Welt ist und wie viel Mühe und Arbeit Gott doch mit einem Menschen hat, bis er ihn da richtig herausholen kann. Im unteren Stock war das Fenster ganz unter Wasser. Im ersten Stock oben war das Fenster zu hoch. Jetzt blieb nur noch im Flur so ein kleines Fenster neben der Toilette, das hatte die richtige Höhe. Und da haben wir dann so eine Diele genommen und herausgelegt, durch das kleine Fenster. Wir mussten durch das kleine Fenster hindurch hinauskrabbeln auf der Diele in den Kahn. Ja, das war schon etwas gefährlich. Als erstes war die Uroma dran. Wir haben sie auch tatsächlich da bis zu der kleinen Fensterlücke gebracht. Aber wo sie das Wasser sah und den Schwank in den Kahn, da wurde sie unheimlich. Nein, hat sie gesagt, nein. Wir mussten tüchtig zupacken und sie einfach rausschieben, bis sie drin war. So muss Gott manches Mal tüchtig zupacken und schieben und helfen, bis wir aus dieser gegenwärtigen bösen Welt heraus sind. Ich war jung, bei mir ging das flink. Also wenn du jung bist, bekehre dich. Da geht's leichter. Es ist viel, viel besser. Ich bin Gott so dankbar, dass der Gemeinde kam, die Gemeinde Jesu Christi, als ein Boot von Gott benutzt wird, hinzukommen, hingeschifft zu werden, zu dem einstürzenden Haus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. Aber ich frage dich im Auftrag Jesu Christi heute Abend, willst du aus dieser Welt heraus? Möchtest du in den Kahn, in das Boot der Gemeinde einsteigen? Willst du errettet werden? Das Gericht wird bald in diese Welt hereinbrechen. Ihr Lieben, Gott möchte uns helfen, dass wir durch die enge Pforte hindurchgehen und in Jesus Christus in Sicherheit gebracht werden. Der Herr möge dich segnen. Ich frage dich heute Abend, bist du schon in diesem Kahn, in diesem Rettungsboot Jesu Christi drin? Oder bist du noch in dieser bösen, argen Welt? Ich bin so froh, dass ich im Gemeindeboot Jesu bin. Und das Gemeindeboot Jesu wird mich in Sicherheit ans andere Ufer bringen. Amen. Wir wollen aufstehen und stille werden zum Gebet. Auch heute Abend möchte ich bitten, dass ich doch zwei, drei kurz im Gebet anschließen möchte. Aber ich bitte kurz zu beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Evangelium eine ganz leicht verständliche Sache ist.
Du erklärst und zeigst uns in so einfacher Weise, um was es geht. Wir alle haben mit eigenen Augen gesehen, wie böse diese Welt ist und wie verdorben der Mensch durch die Sünde ist. Herr, und wir sind auch zum Teil mit Schuld daran. Wir machen in so vielen Dingen mit, die in deinen Augen ein Gräuel sind. Aber in deiner großen Güte und Liebe hast du uns gerufen. Herr, und wir wollen deinem Ruf folgen. Ich bitte dich nun, wenn jemand noch nicht errettet ist, ziehe du jetzt mit Seilen der Liebe. Ich bitte dich, lass deinen Heiligen Geist wirken. Gehe nicht an uns vorbei. Amen.
Sie treiben dahin auf dem Lebensmeer, durch den Sturm in großer Not. Sie sind müde und matt von dem Kampf so schwer, und es droht der sichere Tod. Treiben dahin. Treiben weiter und weiter dahin,
weiter und weiter dahin.
Treiben dahin, treiben dahin,
dahin.
Den Schein von dem Leuchtturm, der Hoffnung gibt, leuchten weit hinaus aufs Meer. Es ist Gnade durchs Kreuz, weil der Herr sie liebt und er ruft sie alle.
Weiter und weiter dahin.
Treiben dahin.
Treiben dahin.
Treiben
dahin.
Sie treiben
so.
Alle Hoffnung des Lebens, sie ist schon fort, denn sie treiben mit dem Sturm. Treiben dahin,
treiben dahin,
treiben dahin,
treiben dahin.
Sie treiben weiter und weiter dahin.
Weiter und weiter dahin.
Treiben dahin.
Treiben dahin.
Treiben dahin.
Treiben dahin.
Sie treiben
so. Sie treiben
weiter.